Es gibt wenig Pferdepopulationen, die so viel Meinung erzeugen und gleichzeitig so wenig verstanden werden wie Wildpferde oder in diesem Fall ganz speziell die Mustangs. Zwischen Freiheit, Politik, Management und Missverständnissen, irgendwo dazwischen leben die Pferde. Und da wollen wir heute mal ein kleines bisschen reingehen. Wir reden über Fakten und Mythen, die sich hartnäckig halten, über Adoption und die Frage, was wirklich passiert, wenn Wildpferde plötzlich Teil menschlicher Entscheidungsräume werden. Herzlich willkommen im Equidemia Podcast. Mein Name ist Selina Skogan und heute habe ich die liebe Katrin Bockstede zu Gast. Sie hat über Jahre hinweg jetzt Mustangs in den USA dokumentiert und beobachtet, analysiert und eingeordnet. Und genau den Blick, den wollen wir heute mit euch teilen. Lass uns mal einsteigen. Herzlich willkommen, liebe Katrin. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ein bisschen über die Mustangs sprechen zu dürfen.
Ja, es ist ein mega spannendes Thema. Ich finde es insgesamt immer total spannend, lehrreich, was wir von wilden Pferden lernen können und wie viele Mythen wir auch aufklären können, die wir so untereinander erzählen, von Reiter zu Reiter.
Ja, absolut,
ja. Ja, ne? Und ich finde es immer total schade, oder das ist sicherlich eine Hauptmotivation und auch Mission von unserem Podcast, so ein bisschen dieses Anschauen von Mythen. Ich finde es immer so schade, wenn wir als Reitlehrer, auch wenn wir uns die gängige Reitliteratur so angucken, da schreibt irgendwie seit 2500 Jahren jeder von jedem ab, anstatt mal evidenzbasiert und faktenbasiert an das Thema ranzugehen und zu sagen, was ist denn da eigentlich wirklich los? Und ich hoffe, wir können heute mit deinem Beitrag nochmal wieder das nächste Stückchen beleuchten und angucken.
Ja, das freut mich. Also ich sehe das auch so. Ich finde es immer wieder spannend. Es kommen 1000 neue Bücher raus, aber im Grunde genommen ist es nur immer wieder eine Mischung aus von dem und da und dort zusammengewürfelten.
Genau. Ja. Jeder schreibt von jedem irgendwie ab, ne?
Ja,
und keiner will es auch irgendwie mit dem Nächsten konfrontativ irgendwie in die Diskussion gehen oder überhaupt in eine konstruktive Diskussion gehen. Ja, setzen wir doch mal ein positives Kontergewicht. So machen wir das jetzt einfach.
Genau.
Ich würde dich bitten, erstmal ein kleines bisschen von dir zu erzählen. Du bist ja viel unterwegs und beobachtest und dokumentierst, aber Das war ja nicht immer so. Wo kommst du eigentlich her?
Also, mein Name ist klar, ich bin 49 Jahre alt. Ich lebe in der Nähe von Warendorf, also ganz in der Nähe der großen Pferdeszene. Ich reite seit meinem oder habe ab meinem 7. Lebensjahr mit Pferden zu tun gehabt und bin halt auch lange geritten, reite jetzt seit 2 Jahren ganz bewusst nicht mehr, habe mich also dagegen entschieden, habe viele Jahre als physiotherapeutische Trainerin gearbeitet, vor allem auch mit angeblichen Problempferden, habe Fortbildung im Bereich Osteopathie, Fütterung, Haltung, Hufe, eigentlich alle Themen irgendwo, die die Gesundheit des Pferdes betreffen, habe ich überall reinschnuppern wollen. Genau auch aus diesem Grund, was wir jetzt eben eingangs gesagt haben, jeder erzählt dir irgendwo irgendwas und ich wollte einfach möglichst breites Spektrum Wissen bekommen, um mir eine eigene Meinung bilden zu können. Weil genau das ist etwas, was ich halt einfach auch insgesamt nicht mag, dass man mir sagt, so und so ist es. Und ich übernehme das einfach so, sondern ich wollte es einfach in vielen Themen selber wissen und erfahren. Ja, und 2013, 2014 habe ich dann die Chance bekommen, einen eigenen Stall aufzubauen, habe 2,5 Hektar Ackerland bekommen, was ich dann freigestalten konnte und habe dann für 3 Pferde dort eine naturnahe Haltung geschaffen und habe versucht, alles das, was mich vorher in all den Einstellerstellen, in denen ich war, was mich da gestört hat, da halt quasi rauszunehmen und es halt anders einfach auszugestalten. Mhm. Genau.
Und, darf ich da mal reingehen? Was heißt denn für dich naturnahe Haltung?
Was heißt für mich naturnahe Haltung? Das ist gar nicht nur die Größe für mich, sondern naturnah ist für mich einfach auch, wie ist der Lebensraum gestaltet? Also was biete ich da den Pferden? Also ich sag mal, ein normaler Offenstall mit einer grünen Büste des Grauens und zwei Heuraufen ist für mich nicht naturnah.
Nee, nicht so richtig.
sondern es müssen für mich halt verschiedene Strukturen einfach auch vorhanden sein. Also so, wie ich es in der Natur auch finden würde. Also offene Weideflächen, aber auch Waldanteile oder eben zumindest Strauchwerk, Bäume, wo die Pferde halt auch frei entscheiden können, wo sie sich dann halt auch aufhalten wollen und aufhalten können. Also wollen sie an einem Baum knabbern oder wollen sie an einem Strauch knabbern und so weiter. Also, dass das halt auch nicht alles abgezäunt ist, sondern dass sie halt auch wirklich diese unterschiedlichen Pflanzenstrukturen, die man in der Natur findet, halt auch auf so einer Weide finden können und eben halt auch wirklich diese freie Entscheidung und dass sie nicht gezwungen sind, auf feste Zeiten, auf Weideflächen zum Beispiel zu gehen, sondern dass sie eben frei entscheiden können, gehe ich jetzt, weil jetzt ist das Wetter ein anderes, jetzt ist die Situation eine andere und dass die Pferde dann eben für sich frei entscheiden können, wo wollen sie ihren Tagesablauf verbringen. Das ist für mich eben nicht nur größenabhängig, sondern wirklich die Struktur und die Gestaltung ist für mich ausschlaggebend ein Stück weit.
Ja, absolut. Das ist auch was ich ja hier bei uns erlebe. Wir haben es ja ein bisschen größer. Wir haben knapp 60 Hektar für 5 Pferde. Aber wir haben den mit viel Liebe beheizte Tränken gebaut und mit viel Liebe große Offenstelle für viel Geld und so. Und wenn wir Schneesturm haben, gehen meine Pferde in den Tannenwald.
Ja, ja. Das, genau. Und das ist halt so dieses Thema, wo ich halt sage, die Pferde sollten das einfach auch frei entscheiden können. Und bei uns war es damals so, weil es im Außenbereich war, wir durften nur eine Weidehütte bauen. Und ich hatte tierische Panik. Ich habe gedacht, ach du Scheiße, du darfst nur eine Weidehütte bauen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann kam das Veterinäramt, eine ziemlich erfahrene Dame um die 60 und sagte, wissen Sie was, Frau Bockstetter? Machen Sie sich mal keinen Kopf, die Pferde gehen da so und so nicht rein. Das, was Sie den Pferden hier bieten, die gehen da rein, wenn die Fliegensaison kommt. Ansonsten, wenn die hier draußen schlafen, die werden im Wald schlafen, die werden da schlafen und dort schlafen. Und die hatte so recht. Aber ich habe die ersten Wochen irgendwie gefühlt nicht geschlafen, weil ich immer gedacht habe, oh Gott, die armen Pferde. Und das war halt wirklich eine tolle Erkenntnis, die Pferde auch zu beobachten, wie das Wetter, wie die Jahreszeit, wie äußere Einflüsse halt auch das Verhalten verändert und auch das Fressverhalten verändert, wo sie sich aufhalten, die Wege, die sie laufen. Und das war schon extrem spannend einfach zu sehen und hat halt auch viel so im Denken und Fühlen verändert und da halt auch ein Stück weit loszulassen. Ja.
Das heißt, du warst in dem Zeitraum als osteopathische Reittrainerin und physiotherapeutische Reittrainerin hauptsächlich unterwegs und bist du den Weg gegangen, den wir ja irgendwie alle gehen. Und dann macht man einen Deckel auf und sagt, oh, das ist spannend, ich will mehr wissen.
Genau, ja, genau, ganz genau. Ja, ja.
Wie bist du denn zu den Mustangs gekommen?
Also, wie bin ich zu den Mustangs gekommen? Ich glaube, das war entweder kurz vor der Corona-Zeit oder in der Corona-Zeit habe ich angefangen, von Marc Lobetzky die Masterclass Wild Horses zu starten. Und das war für mich nochmal so ein totaler Aha-Effekt, wo ich gesagt habe, endlich habe ich so diese Punkte, die mich immer so viel gestört haben in Natural Horsemanship und so dieses ganze auch Mythen aufdecken und dieses dogmatische Denken nochmal so aufzulösen. Und das hat echt wirklich nochmal Klick gemacht. Dann habe ich in der Zeit angefangen, auch mit den Pferden, mit denen ich gearbeitet habe, anders zu arbeiten, mit meinem eigenen Pferd anders zu arbeiten, nochmal im Stall das eine oder andere umzustellen. Und das war wirklich augenöffnend und auch herzöffnend und also wirklich eine echte Veränderung. Und irgendwann war mir klar, ich möchte auch unbedingt gerne Wildpferde beobachten. Und da mein Mann und ich USA-Liebhaber sind, weil wir das Land und die Landschaft lieben, war irgendwie zwangsläufig klar, warum eigentlich nicht die Mustangs? Ne? Ja. Es gibt so viele. Und ja, 2023 haben wir uns eine Auszeit genommen für 3 Monate. Man konnte in der Firma, weil er mit einem großen Konzern gearbeitet hat, dort eine Auszeit nehmen. Und ich habe dann halt auch gesagt, okay, dann mache ich halt mal 3 Monate nichts und wir bereisen mal die USA und fahren mal ganz bewusst in gewisse Mustanggebiete und starten da. Ja, und wenn man dann das erste Mal da steht und dieses wirklich offene Land, also Open Range, diesen Open Range Bereich zu sehen, und du drehst dich um 360 Grad und du siehst nur Weite und dann laufen einfach die Mustangs so quasi an einem vorbei und du denkst echt, du bist im falschen Film. Also das ist so verändernd, das war, boah. Und dann haben die Pferde auch noch so grandios ausgesehen. Wir waren im Frühjahr 2023 da, nach einem ziemlich krassen Winter. Also wir sind teilweise noch in Schneestürme geraten auch, obwohl man in der Wüste ist, was immer viele denken, naja, das geht ja gar nicht, aber doch.
Aber irgendwie geht's. Ja, krass, das wusste ich auch nicht. Spannend.
Ja, total krass. Also du hast halt häufig sehr, sehr hohe Berge oder Bergketten dort und die tragen halt auch im Sommer noch häufig Schnee. Ja? Und im Winter haben die halt teilweise wirklich krasseste Temperaturen auch und halt auch durchaus ziemlich viel Schneefall. Und der Winter 22, 23 war wirklich ziemlich krass. Also das haben uns eigentlich alle da vor Ort erzählt. Und als diese Pferde an uns vorbeigelaufen sind, habe ich gedacht, wie kann das sein? Wieso sehen die so verdammt
die so gut aus?
Die hatten keine Fellprobleme, die waren super gut genährt, die Hufe waren fantastisch, die Pferde waren fantastisch bemuskelt und die haben vor allen Dingen das, was sie ausgestrahlt haben, also diese extreme, in sich ruhende, also wirklich diese Zufriedenheit und mein Mann sagt immer, diese Pferde leben, sie strahlen halt wirklich Lebendigkeit aus und das ist was ich so noch bei keinem domestizierten Pferd vorher gesehen habe und das hat uns halt wirklich extrem fasziniert und je tiefer ich dann in diese Thematik Mustangs eingestiegen bin, desto mehr wurde mir klar, ich muss auch da einmal A, wie leben Wildpferde oder wildlebende Pferde, ja, und eben dieses Thema Mustangs, wie ist das wirklich, wie leben die wirklich, weil da gibt's eben ja diese viele Dogmen und auch Mythen, war mir wichtig, möglichst viele Gebiete zu bereisen, möglichst viel zu sehen, viele Mustangs zu sehen, unterschiedlichste Gebiete zu sehen. Und es sind über 170 Mustanggebiete in den USA. Ja. Ja. Und wir haben jetzt, ich habe mal irgendwann durchgezählt, über 25 gesehen. Das heißt, wir haben noch viel vor uns, aber mir war halt wichtig, möglichst ein breites Spektrum zu sehen, um halt auch wirklich sagen zu können, wie ist es wirklich? Und nicht so, ich war in einem Gebiet und weiß dann alles.
Ja,
drin.
Dann weißt du alles. Ne? Also bei, schön wär's, ne?
Genau, schön wär's. Und das, dann sind wir ja wieder bei diesem Punkt, ich rede einfach irgendwas nach, was irgendwer mal irgendwann erzählt hat. Und das wollte ich halt unbedingt, dass ich sagen kann, ja, ich war in 8 Bundesstaaten, wir haben 25 Gebiete gesehen, weit über 800 Mustangs. Dann kann man, glaube ich, schon sagen, jo,
jetzt habe ich einen guten Überblick. Jetzt
habe ich einen recht guten Überblick, ja.
Okay, du machst gerade hier ganz viele Türen auf, in die ich alle gerne rein möchte. Ich habe ein paar Notizen gemacht am Rande. Ja. Ich würde gerne einmal zurückkommen zu dem Punkt, wo du gesagt hast, wow, das war ein wahnsinniges Gefühl, als du das erste Mal gesehen hast. Was hat das mit dir gemacht?
Boah, also im Prinzip ist innerhalb von Sekunden krasser Film gelaufen. Und dann sind halt so jetzt knapp 3 Jahre sind halt so verschiedene Prozesse durchlaufen, bis hin zu, oh Gott, was habe ich meinem Pferd angetan, über eben dann jetzt zu der Entscheidung zu kommen, eben auch nicht ganz bewusst nicht mehr zu reiten. Was nicht heißt, dass ich Menschen, die reite, irgendwie verurteile, aber es hat so viel in mir verändert, dieses Gefühl auch für mich selber als Mensch, was bedeutet Freiheit eigentlich? Also wo fängt Freiheit an? Wo schränke ich die Freiheit anderer Lebewesen ein? Und bis wohin ist das in Ordnung? Und wann fängt es halt auch wirklich an, in nicht mehr in Ordnung zu sein? Ja? Und es war halt auch für mich extrem spannend zu erleben, wie die Pferde einen aufgenommen haben. Also ich war ja jetzt da, also es war wirklich, das war an so einem ganz leichten Hang an der Straße, ein nicht ganz so viel befahrene Straße, aber die laufen halt auch einfach über die Straße und ich bin diesen Hang hoch, weil wir hatten, also die macht man sich halt auch auf die Suche nach Pferden, ne? Weil guckt natürlich nach Spuren und wir hatten dann Spuren gesehen und ich bin diesen Hang hoch und in dem Moment kommen aus so einer Senke diese Mustangs, latschen über die Straße, gehen diesen Hang hoch und gehen an mir vorbei. Ich stand also in deren Weg, aber sie haben mich, also sie haben mich halt so wie aufgenommen. Also du bist sofort wie in so einer Art Blase mit drin. Ja? Für die ist das so total in Ordnung. Und das macht halt auch wirklich was mit einem. Das ist manchmal schwer zu erklären und ich habe das immer wieder versucht zu erklären und ich glaube, man muss es wirklich auch erleben, um dieses Gefühl nachvollziehen zu können. Eine Bekannte von mir hat, die lebt in Kanada, die hat selber auch einen Mustang. Sie hat immer gesagt, naja, Mensch, ist ja irgendwie ganz schön, was du erzählst, aber ich kann das nicht so richtig nachvollziehen. Und jetzt hat sie im Sommer das erste Mal selbst auch Mustangs beobachtet und hat mich dann wirklich abends angerufen und hat gesagt, jetzt weiß ich, was du meinst. Das ist ja so krass, dieses Gefühl, das ist unbeschreiblich einfach. Ja.
Ich habe immer mehr Probleme, wenn ich meine kleine Welt hier verlasse und rausfahre in normale Ställe. Und mit den Pferden da konfrontiert werde und da unterrichte. Wie ist das für dich gewesen, als du wieder nach Hause gekommen bist?
Genau so oder vielleicht sogar noch schlimmer. Also selbst meinen eigenen Stall habe ich aus einem völlig anderen Blickwinkel gesehen. Wir hatten ja nur 2,5 Hektar, aber selbst das war für mich wirklich, dass ich gedacht habe, wow, okay, gar kein Vergleich. Aber dann in normal, also ich bin nicht in normalen Reitstellen unterwegs gewesen, jetzt in Turnierstellen. Ich hatte nur einen Turnierstall, wo ich eine Kundin hatte, aber ich konnte es kaum ertragen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Auch diese ganzen Diskussionen, man steht ja als Trainer und auch als Therapeut immer ein bisschen zwischen zwei Stühlen ein Stück weit. Einmal das Pferd im Vordergrund zu haben, aber auch natürlich mit seinem Kunden oder Auftraggeber, wie auch immer man ihn nennen möchte, den auch ein Stück weit mitzunehmen. Und jetzt kannte ich halt noch mal habe eine ganz andere Seite noch mal kennengelernt. Und das wurde für mich immer schwieriger, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dieses Verhalten der Pferde und auch diese die domestizierten Pferde in ihrer erlernten Hilflosigkeit, in dieser ganzen Ausstrahlung zu sehen, das hat mir teilweise wirklich das Herz rausgerissen, anders kann ich es nicht sagen. Ja, und das war dann halt auch der Grund, warum ich 2023 am Ende des Tages gesagt habe, ich mache das nicht mehr, ich kann das nicht mehr sehen, ich kann das nicht mehr ertragen.
Und ich kann das sehr, sehr gut fühlen, nachvollziehen. Ich hatte einen sehr interessanten Kurs im Herbst, von 8 Pferden, die zum Kurs gekommen sind, 5 nicht trainierbar waren.
Scheiße. Ja.
Fünf gesagt hast, und dann kommen die schon mit Befunden wie irgendwie Ataxie. Und dann frage ich mich, was soll ich mit einem Ataktiker auf einem Kurs für akademische Reitkunst machen?
Ja,
Das
genau.
geht nicht. Und wir können uns das angucken und wir können überlegen, gibt es hier vielleicht noch Möglichkeiten, das irgendwie zu stabilisieren? Aber Reitkunst wird das nicht.
Nee,
Ja?
genau,
Das ist
ja.
auch das ist einfach fürs Pferd nicht fair.
Genau,
Nicht
ja.
fair. Genau. Und dann stehst du da zwischen den Stühlen und ja, ist kein schöner Moment.
Nee, nee, nee. Und du musst es dann ja auch irgendwo den Menschen noch abholen, ja. Und das ist mir auch irgendwie immer schwerer gefallen. Gerade dieses Thema Ataxie. Ich habe mehrere Pferde gehabt mit neurologischen Störungen auch, die
Wird
dann
ja
eben
jetzt auch
als,
immer mehr.
genau, es wird immer mehr und die dann als Problempferde galten und wo ich gesagt habe, nee, dieses Pferd hat ein neurologisches Problem. Du siehst ja, die geht ja schlimmer als eine Prima Ballerina. Und wenn du in die Wendung gehst, ist sie froh, dass sie nicht umfällt. Und das Pferd ist dann an der Longe ein paar Mal umgefallen, also einfach aus dem Nichts. Und wenn dann von außen auch immer wieder dieses, ja, wieso, die hat doch nichts, dann züchte doch mit der. So, hat doch
Genau,
tolle
guter
Talente.
Plan.
Und denkst
Ja,
du
lass
so,
uns das
Alter.
vermehren. Super.
Oh mein Gott. Und dann stehst du da und denkst nur, nein, 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 bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Und bis du dann teilweise auch die Menschen dazu hast, dass sie überhaupt erstmal zum Tierarzt fahren, damit du zumindest mal eine echte Befundung mal hast. Ja, das sind ja manchmal schon, also so verrückt wie es klingt, aber das dauert ja manchmal Monate, bis du dann da bist. Und dann hast du dann wird erst der Haustierarzt genommen und dann sagt er, ja, nein, das Pferd hat ja
Hat
überhaupt gar
nicht,
nichts, der hat
der ist nicht.
überhaupt nichts, der ist kein Ataktiker. Dann sagst du, komm, bitte lass uns nochmal zu einem anderen Tierarzt fahren und der sagt dann, ja, klar, natürlich ist das ein Ataktiker. Und dann wird geräumt und gemacht und getan und dann hast du es schwarz auf weiß und immer noch heißt es, meinst du nicht, dass ich dir
Man
irgendwann
kann nicht
reiten kann?
reiten. Ja.
Und dann denkst du nur so, echt, andere Probleme hast du gerade nicht?
Ja,
Ja.
ich bin ja nun, also ich bin, weiß nicht, ob du das weißt, aber ich bin ja nun selber betroffen. Ich habe ja zwei, ich habe, als meine Tochter geboren wurde, vor 5 Jahren 5 Pferde gekauft. Vier
Ja.
plus ein Trainingspferd. Davon leben noch zwei. Und bin ja selber betroffen. Ich hatte einen Wobbler dabei, den wir nicht gefunden haben, weil der nämlich bis zu seinem 6. Lebensjahr nicht auffällig war. Durch die Haltung hat sich das stabilisiert, aber wenn sie Wobbler haben, haben sie Wobbler. Irgendwann kriegen jetzt alle, ne? Und dann fällt da so ein 1,75 Pferd neben dir um. Und dann fragt mein Tierarzt tatsächlich noch, wie ist der denn beim Reiten? Und ich so, bist du
Echt jetzt?
bescheuert? Bist du
Ja,
bescheuert? Ich
wirklich.
würde gerne auch noch das Abitur meiner Tochter erleben. Nein.
Ja, wie bekloppt, ne? Ja.
Ja,
Nein.
also ja, ist ein
Immer
ganz
auch
großes,
immer
ist
Thema, ja.
ganz, ganz riesengroßes Thema, was immer krasser wird, weil die Leute anfangen, Lahmheiten zu sehen, aber Halsprobleme überhaupt nicht. Und dann gehen die in die
Überhaupt
Zucht.
nicht.
Und dann haben wir viele Pferde mit Halsproblemen in der Zucht, was natürlich eine großartige Idee ist, und zwar quer durch alle Rassen. Es
Total.
gibt ja noch viel mehr als ECVM. Also,
Genau. Ja. Aber Gott sei Dank wird endlich mal drüber geredet, weil ich kam mir jahrelang wirklich, weil ich hatte halt auch ein Pferd mit Halsproblemen. Und ich habe halt erst viele Jahre später erfahren, dass sie sogar Brüche hatte, Splitterbrüche, weil sie mal ziemlich übel gestürzt ist. Und deswegen war ich halt auf Hals so ein bisschen, ich sag mal, sensibilisiert. Und eigentlich jedes zweite Pferd, was ich gesehen habe, habe ich gedacht, so, okay.
Könnte man mal hingucken,
Kann
ne?
man
Ja,
mal ein
es.
bisschen genauer hingucken. Und eigentlich war es egal, bei welchem Pferd wir genauer hingeguckt haben, irgendwas kam immer bei raus.
Ja.
Ja.
Ja, jetzt bin ich ja Gott sei Dank mittlerweile in der anderen Realität. Das passiert mir mittlerweile ja relativ selten, dass solche Pferde zu mir kommen und dann
Ja.
Reitkunst machen wollen, sondern ich bin ja mittlerweile Gott sei Dank in der Realität, wo Menschen zu mir kommen, entweder bevor sie ein Pferd kaufen oder weil sie sich Sorgen machen über das Standardtraining und sagen, das funktioniert irgendwie nicht, und wo wir dann mit einer Ganganalyse reingehen können. Und ich erlebe das auch immer wieder umgekehrt, dass die Menschen anfangen zu weinen und zu sagen, Mensch, ich habe das seit Jahren gemerkt, dass da was nicht in Ordnung ist. Du bist die Erste, die
Ja.
mir das sagt.
Ja, wundervoll.
Ja, und da bin ich sehr dankbar, dankbar für, weil ich das wirklich, also ich kann das absolut verstehen. Irgendwann kann man das nicht, wenn man es sieht, dann kann man es nicht mehr nicht sehen und dann kann man auch nicht einfach so tun, als wäre alles schick. Das geht nicht. Geht mit meiner Ethik nicht übereinander.
Genau.
Und dann hast du dich entschieden, mehr mit den Mustangs zu machen.
Ja.
Und irgendwie ist deine Mission raus geworden, habe ich so ein bisschen das Gefühl zumindest.
Ja, absolut. Es ist dann tatsächlich auch so gewesen, dass mein Mann seinen Job gekündigt hat und ausgestiegen ist und wir eigentlich aus dem normalen Leben ein Stück weit ausgestiegen sind und dieses Hamsterrad verlassen haben und letztendlich die Mustangs immer mehr zu einem Thema geworden sind. Einmal das, was ich gesagt habe, zu gucken, wie leben sie wirklich, aber auch, was können wir davon lernen, nicht nur für unsere Pferde, sondern auch wir, für uns Menschen, im Umgang untereinander, miteinander. Und dann sind wir 2024 nochmal 3 Monate drüben gewesen, jetzt 2025 auch nochmal. Ja, und im Januar geht's dann ganz rüber. Ich bin gespannt, wie es dann letztendlich für uns weitergeht, weil es ist ein bisschen wie eine Sucht.
Das sagt Marc auch immer, ja. Da kann ich mir zurück, ja.
Ja, also danke, Marc.
An dieser Stelle. Ich sehe nächste Woche, Stelle. Ja.
Ja. Genau. Es ist wie eine Sucht, weil das zu erleben, das ist wirklich, das ist auch so unendlich befreiend, ja, die Pferde zu sehen und sie zu erleben, wie sie frei sind. Und mich hat ganz oft jemand gefragt, fehlt dir nichts? Du hast kein eigenes Pferd mehr, du willst noch kein eigenes Pferd mehr, du hast kein Haustier mehr, du reitest nicht mehr und du machst nichts mehr mit Pferden. Und dann sage ich ganz ehrlich, mir fehlt weniger als vorher. Also
ja, spannend.
Man hat ja einen Grund, warum man Pferde hält. Es geht ja immer auch so ein bisschen darum, welches Bedürfnis will ich befriedigen oder mir fehlt wirklich weniger. Ich habe weniger Stress damit, weil ich muss mir keine Gedanken um ein krankes Pferd machen. Mhm. Ich muss mir keine Gedanken darum machen, oh Gott, was hat der Einsteller XY heute oder was ist in einem Stall XY los oder was auch immer, sondern ich kann total befreit zu den Pferden gehen und ich kann es einfach genießen. Ich kann einfach sein, ich kann einfach da sein, ich kann ich sein, ich muss mich nicht verstellen, ich muss nicht mit den Pferden arbeiten, sondern ich kann einfach da sitzen und zugucken und genießen und muss nichts tun. Und das ist so befreiend und man kriegt trotzdem so viel zurück, weil auch wenn die Mustangs in manchen Gebieten extrem wild sind, so dass man wirklich nicht nah rankommt, hat man eben andere Gebiete, wo die in der Nähe von auch Wohngebieten und sowas leben und die Menschen gewöhnt sind. Und dann hat man es halt auch immer mal, dass mal ein jüngeres Pferd oder auch mal ein Hengst ankommt und sagt, okay, und du bist wer? Und das machst du hier? Und das sind so Momente, wo du so denkst, ja, geil.
Ja.
Genau.
Schön. Wie würdest du das Leben von Mustangs beschreiben? Wenn wir jetzt mal so ein bisschen weggehen von der Wildpferderomantik, sondern tatsächlich sagen, wie ist das denn da so frei in den Bergen zu leben? Ist ja nicht immer alles eitel Sonnenschein. Die Natur ist ja manchmal auch ziemlich hart.
Die Natur ist sicherlich auch ziemlich hart. Es kommt natürlich auch sehr auf die Gebiete an. Es gibt ja extrem unterschiedliche Gebiete. Also ich habe jetzt so ein Gebiet im Kopf, oder das sind Zusammenschluss mehrerer kleiner Gebiete. Die liegen halt mitten in Nevada, irgendwo im Nirgendwo. Und da ist sicherlich auch die Futtersituation nicht immer total eitel Sonnenschein. Wir haben halt auf unseren ganzen Reisen nicht einen zu dünnen Mustang gesehen. Ja, wir haben überall Futter gefunden, wir haben auch überall Wasser gefunden. Es ist sicherlich nicht einfach, aber was wir halt extrem spannend fanden, dass wir sehr viele extrem gut verheilte Verletzungen gesehen haben. Und das ist sicherlich auch nicht einfach für die Pferde, aber ich glaube, dass dieses Thema, wenn der Rest passt, die Pferde da ganz anders mit umgehen können. Also wenn ich jetzt einen Vergleich ziehen sollte, welchen Pferden geht es besser, domestizierten Pferden oder den wildlebenden Pferden, dann würde ich immer sagen, den wildlebenden Pferden. Auch wenn Winter hart sein können, auch wenn der Sommer heiß sein können, trotzdem können sie ihre freien Entscheidungen treffen. Trotzdem haben sie halt wirklich den echten Zusammenhalt einer Familie, einer Herde oder einer Herdengemeinschaft noch obendrauf. Aber ja, natürlich, es werden halt auch Pferde gerissen, es werden Pferde schwer verletzt und sterben. Jetzt gerade wieder einen Fall gesehen, da haben die Pferde halt auch einen Virus gehabt, da sind jetzt leider mehrere Pferde verstorben. Was ich aber viel schlimmer finde für die Mustangs, ist das Einfangen. Ich glaube, die Belastung ist viel, viel krasser als der Lebensraum, in dem sie leben.
Da würde ich gerne nochmal separat mit dir drüber sprechen, denn es ist ja ein bisschen, das ist ja ein Riesenthema in den USA, aber auch überall sonst, das Einfangen, die Roundups. Großes Ding. Aber lass uns, bevor wir da reingehen, nochmal einmal so ein bisschen in den Mythenblock reingehen.
Okay, gerne.
Ja, was sind denn so die größten Mythen, mit denen du aufräumen konntest, seitdem du den Mustangs folgst?
Bezüglich der Mustangs oder wildlebender Pferde?
Erstmal das der kannst Mustang. Du dir jetzt aussuchen.
Okay, dann gehen wir mal auf die Mustangs. Also der größte Mythos ist halt, Mustangs verhungern und verdursten. Das ist halt das, was eben immer wieder draußen erzählt wird, sei es in den USA, sei es in Europa, dass die Pferde halt verhungern und verdursten. Ich habe ja eben schon mal ganz kurz angerissen, ja, die Futtersituation ist vielleicht nicht immer überall total rosig, aber wir haben eben nirgendwo wirklich dünne Pferde gesehen. Wir waren nach einem schweren Winter da, wir waren im tiefsten Hochsommer da wir waren halt auch so im Übergang Frühjahr da. Und ich folge halt und habe auch viel Kontakt mit einigen amerikanischen Mustang Advocates und auch die berichten halt das Gleiche, dass eben die Situation völlig in Ordnung ist. Weil wenn wir jetzt mal wieder diese Bergregionen nehmen, da ist halt im Sommer teilweise noch Schnee und wenn die Schneeschmelze dann irgendwann losgeht, dann kann man halt wirklich gucken, wo dann überall Grün wächst. Ja? Und entsprechend, weil sie eben sich frei entscheiden können, ziehen sie sich dann halt irgendwann wieder in diese etwas grüneren Gebiete zurück. Ja, und ja, ne? Aber dafür muss man als Mensch manchmal schon ganz schön weit reinfahren. Und wie viele Menschen tun das? Also, ja, also wir sind in manche Gebiete 5, 6 Stunden reingefahren, um überhaupt erstmal die ersten Pferde zu finden. Und wir haben halt einmal auch einen Führer gehabt, also Führer, oh Gott, Fahrer, nicht, dass ich jetzt hier irgendwie, ne? Also jemanden gehabt, der sich halt wirklich in der Region auskennt. Und wir sind wirklich 6 Stunden durch die Pampa ins tiefste, tiefste, tiefste Hinterland gefahren. Ja, und da findet sich immer Futter, da findet sich immer Wasser, du hast immer Bergquellen. Ja, und naja, manchmal denke ich halt, dass diese Mythen halt auch entstehen, weil sie dann Menschen irgendwo die Mustangs sehen, wo halt kaum Gras auf dem Boden ist und dann ist vielleicht ein etwas schlankeres Pferd dabei, was aber eigentlich in einem guten Futterzustand ist. Wir Menschen es aber nicht als guten Futterzustand wahrnehmen, weil wir eigentlich nur noch fette Pferde gewöhnt sind.
Sie haben sie ja ganz gerne ein bisschen mopsig, ne? Genau,
wir haben sie ja immer ganz gerne mopsig. Und Wir können ja gar kein gesundes oder keinen gesunden Körperzustand mehr eigentlich erkennen, weil sobald Rippen sichtbar sind, sind die Leute ja schon
rasten
in
alle
totaler
aus hier.
Panik. Ja, aber dass das eigentlich der Normalzustand sein sollte, dass man immer vielleicht auch mal, je nachdem wie das Pferd steht, auch mal so einen leichten Hauch an Rippen sieht, dann heißt es halt sofort bei den Mustangs, oh Gott, der ist kurz vorm Verhungern. Ja. Und natürlich gibt es sicherlich auch mal kranke Pferde dazwischen. Aber wenn ich dann nur ein Pferd habe, was irgendwo dünn ist und der Rest der Herde sieht gut aus, dann sollte ich mir vielleicht die Frage stellen, ob dieses Pferd krank ist oder ob dieses Pferd alt ist oder was auch immer da gerade los ist, dass das so aussieht. Aber ich kann ja nicht von diesem einen Pferd auf das ganze Gebiet letztendlich gehen. Und das scheint mir aber leider häufig der Fall gewesen zu sein.
Lass
Und
uns mal
natürlich.
kurz über den Mythos des aggressiven Herdenhengstes sprechen.
Ja, okay. Wow. Ich finde es halt total schade, als ich angefangen habe, mich mit der Mustang zu beschäftigen und man googelt dann irgendwie Mustangs und so, man sieht immer nur diese aggressiven Kämpfe, ja, zwischen den Hengsten, weil es ist ja total spektakulär. Und ich glaube, das steckt halt auch ein Stück weit dahinter, dass wir Menschen halt eher auf spektakuläre Sachen gucken und eben dieses Spektakuläre auch gerne teilen. Und manches, was als Kampf wahrgenommen wird, gar kein Kampf ist, sondern vielleicht mal ein etwas krasseres Spielen, auch mit einem Junghengst oder so. Aber ja, natürlich kann es vorkommen, dass die Hengste auch mal krasser und länger kämpfen und da auch durchaus schwerere Verletzungen passieren. Aber da muss man sich halt auch wieder angucken, warum ist das passiert? Wie ist die Situation gewesen? Und kann ich daraus letztendlich sowas ableiten? Ich würde sogar das Gegenteil behaupten, dass gerade die Hengste überhaupt nicht aggressiv sind, sondern ich finde gerade nicht das richtige Wort. Also ich habe nicht einen Herdenhengst erlebt, der mir gegenüber beispielsweise aggressiv war oder Aggressionen gezeigt hat. Sondern im Gegenteil, der will ja eher eine Ruhe und eine Harmonie innerhalb seiner Herde haben. Ja? Und auch außerhalb, also sie haben ja auch viele Kontakte untereinander, die Hengste. Ja? Also das ist das, was Marc ja auch immer wieder sagt. Die Hengste haben die meisten Sozialkontakte. Die pflegen halt auch viele Kontakte untereinander. Und wenn ich sehe, wie die Hengste mit ihren Nachkommen umgehen, das ist fantastisch. Oder da gibt es zum Beispiel auch einen sehr coolen Mythos, dass die Hengste die Fohlen anderer Hengste töten würden. Auch ein krasser Mythos.
Stimmt überhaupt nicht. Ne?
Das hat dann, also wenn sowas mal passiert ist, dann wird es ganz andere Gründe gehabt haben, aber ich kenne mehrere Hengste, die den Nachwuchs anderer Hengste auch mit aufgezogen haben, so als ob es ihre eigenen wären. Warum sollten sie das auch tun? Welchen Grund haben sie dafür? Ich weiß nicht, ich habe immer so das Gefühl, der Mensch will unbedingt dieses Aggressive so da drin haben, damit man vielleicht sein eigenes menschliches Verhalten, das wir oft an den Tag legen, auch irgendwie argumentieren kann. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ich glaube, das ist eine sehr eindimensionale Sichtweise. Ich habe mich mal lange mit dem Andrew McLean darüber unterhalten, auch über das Entstehen der Dominanztheorie, das ja eigentlich aus der menschlichen, also dieses ganze Konstrukt von Rassen kommt.
Ja.
Und dann natürlich eben auch aufs Tierreich oder umgekehrt, ne, umgelegt wurde und es in keiner Art und Weise zu belegen ist. Und ja, spannend. Und ich habe auch in, wo ich meine Lusitanus gekauft habe, da ist das auch so, dass der Hengst quasi in der Herde steht. Der hat 6 Stuten, ein Hengst. Die sind das ganze Jahr zusammen und der zieht eben die Nachzucht mit auf und so natürlich, wie es irgendwie geht. Und ich habe die Hengste da als hervorragende Väter erlebt, die sich wunderbar um ihre Nachzucht. Ja, und dann war ich mit meinem kleinen Zwerg da und das war die 2,5 oder so. Und die stiefelte da zwischen den Fohlen rum. Und immer wenn ein Fohlen zu wild mit ihr wurde, dann kam der Papa von hinten und hat ihn am Schweif gezogen und hat gesagt, jetzt aber hier.
Brauchen wir Schluss. Ja,
großartig.
aber nicht böse, ne? Sondern
Nee.
das sind ja manchmal nur so Mini-Gesten. Aber wenn die dann halt beispielsweise, wenn die Hengste irgendwie Stuten oder so zurücktreiben, dann haben die ja manchmal so einen krass tiefen Kopf, ne? Dass sie so richtig Kopf runter und dann mal kurz treiben. Aber wenn man sich diese Sequenzen anguckt, wie lange die dauern, das ist eine Sekunde. Der macht kurz den Kopf runter, zack, Ende. Aber wenn genau dieser Moment fotografiert wird,
Ja.
dann sieht das ja hochspektakulär und hochaggressiv aus. Aber dass dieser Moment so kurz ist und ja auch sofort zurückgenommen wird, sobald die Reaktion erfolgt ist, das ist ja das, was wir Menschen auch im Umgang mit Pferden meines Erachtens so häufig falsch machen. Dass wir immer wieder und Druck, Druck, Druck und den Druck nicht rausnehmen und gar nicht auf die Reaktion des Pferdes warten. Und da sind Pferde halt gerade in der Freiheit ganz anders miteinander. Da wird einmal mit dem Ohr gewackelt und dann hat der andere das verstanden und dann wird auch reagiert, ja. Und dann ist der Druck auch sofort weg. Ja, oder dann wird mal kurz, wenn ein anderes Pferd zu nahe kommt, dann wird mal mit dem Schweif gewedelt oder so und dann hat sich das Ding erledigt. Ja, aber wir Menschen sind ja immer so, ja, keine Ahnung, oder auch häufig. Nicht immer, aber häufig, ja.
Wir sehen halt nur den einen Moment, ne? Und wir haben es ja auch,
Ja.
wir sehen es ja auch in vielen Reitstellen, dass die Hengste ein starkes oder stärkeres Verhalten an den Tag legen als eine Stute oder ein Wallach. Wobei man sich dann natürlich immer fragen darf, wo kommt das her? Ne? Gerade wenn wir hier irgendwie Five Domains und so drüber legen. Ich habe ja jahrelang fünf Hengste ganz problemlos miteinander laufen haben und die kuscheln ja sogar zusammen. Also die
Ja.
haben nebeneinander auf dem Boden gelegen, Kopf über den Bauch und so und geschlafen und ja, komm, was? Also, ne?
Ja, Riesenthema,
Ja,
genau. Aber
lass
da
mal.
muss ich wirklich endlich was ändern, ne? Auch die Betrachtung, dass es immer heißt, es gibt nur einen Hengst in der Herde, auch das ist ja Quatsch. Na, natürlich gibt es Herden, wo nur ein Hengst drin ist. Also wir haben halt bei den Mustangs extrem viele kleine Herden gesehen. Und da ist dann halt häufiger auch nur ein Hengst drin. Vielleicht kommt daher die Idee, ich weiß es nicht, weil ja viele frühere Beobachtungen wildlebender Pferde also auf den Beobachtungen von Mustangs beruhen. Und vielleicht kommt daher dieser Mythos. Aber es gibt eben halt auch sowohl kleine als auch große Herden, wo natürlich mehrere Hengste drin sind. Ich meine, welcher Hengst ist so bescheuert und hat 20
Will den ganzen
Stuten?
Scheiß
Ja,
alleine
was?
machen, ja.
Ja, also da alleine, wenn man über manche Sachen ein bisschen nachdenkt, dann sollte man eigentlich von alleine auf die Idee kommen, ohne selber Wildpferde beobachten zu
Einfach viel zu
haben,
viel Arbeit, ist gar nicht das Energiebudget
ne?
dafür da.
Genau.
Wenn du sagst, du hast verschiedene Gruppen in verschiedenen Bereichen, das hast du vorhin erzählt, beobachtet, um so ein bisschen so einen Einblick zu kriegen, hast du Verhaltensunterschiede gesehen oder würdest du sagen, also im Großen sind es erstmal alles Pferde und wir können es schon so ein bisschen verallgemeinern?
Ja, also man kann schon gewisse Dinge verallgemeinern, ja, aber natürlich macht es halt was aus, wo die Pferde leben. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Bereich hat, wo es relativ viele Berglöwen gibt, dann verhalten sich die Pferde sicherlich auch noch mal anders als in Bereichen, wo es jetzt vielleicht beispielsweise nicht so viele Raubtiere gibt. Ja, dann erlebt man halt schon ein anderes Verhalten. Oder je nachdem, wo die Pferde halt sind. Also das Krasseste, was wir erlebt haben, war, dass die Pferde durch einen Kreisverkehr gelaufen sind in einer großen Stadt. Ja, das ist natürlich ein anderes Verhalten, als wenn du jetzt in eine Region kommst, wo du erstmal 5 Stunden reinfahren musst, um überhaupt die Pferde zu finden. Die reagieren halt schon auf uns Menschen anders. Die reagieren natürlich auch insgesamt anders in ihrem Verhalten. Wo finde ich Futter? Das macht ja auch noch mal viel aus. Und auch, wie groß werden die Herden gegründet? Auch das hat viel durchaus damit zu tun, wie die Region aufgestellt ist. Also da sieht man halt auch durchaus mal Unterschiede.
Und wir sehen das ja auch hier in Tromsø, die Rentiere interessiert es überhaupt nicht, ob da jetzt ein Kreisverkehr ist oder was auch immer, die wissen, die Autos bremsen, die legen sich dann mitten auf die Straße und pennen. Das ist denen völlig egal. Da geht man eine halbe Stunde nichts vorwärts und rückwärts. Die gewöhnen sich halt einfach dran. Ne?
Ja, genau. Die gewöhnen sich halt einfach dran. Und das war für uns halt schon auch ein bisschen spannend, wenn du dann irgendwie kurz vor Reno auf einem Parkplatz fährst und dann denkst du, huh, was wollt ihr denn hier? Ja, oder eben durch einen Kreisverkehr und dann kommen da LKWs und die halten halt an und dann wird halt so lange gewartet, bis die Pferde da total easy durch diesen Kreisverkehr gelatscht sind. Und dann zicken sich da die Stuten nochmal gerade ganz kurz gegeneinander an, aber ja, alles easy.
Ja, genau. Ja, wir haben es bei uns noch krasser gehabt, als das erste Jahr die Pferde in der Uthmark hier hatte. Bei uns geht eine Straße durch die Uthmark, aber die Leute kennen das ja hier. Es sind ja nicht nur meine Pferde, sondern eben auch Kühe und Schafe und Ziegen und ne, alle machen die Türen halt auf im Sommer. Aber irgendwie fanden die Ponys süß, dann haben die angefüttert. Dann haben die aus dem Auto haben die Karotten mitgebracht und aus dem Auto Karotten für die Pferde hingehalten. Das hat 3 Tage gedauert, dann haben meine Pferde die Autos gestoppt und auf Karotten untersucht.
Klar. Ja. Ja, und das ist wieder das andere Thema, was natürlich auch ein großes Problem ist, was allerdings in den USA nicht so krass ist, wie jetzt beispielsweise ich es aus Bosnien mitbekommen habe. Da scheint es halt, glaube ich, häufiger der Fall zu sein, dass da die Pferde gefüttert und auch angefasst werden. Das ist in den USA ein totales No-Go. Also die Wildpferdegebiete sind zum Teil halt auch ausgeschildert, ne? Mhm. Weil die werden ja vom Bureau of Land Management
ausgewiesen da. Mhm.
Ja, genau. So, und dann hast du halt teilweise auch Schilder und da steht dann halt auch immer dran, bitte so und so viel Meter Abstand halten und auf keinen Fall die Pferde füttern. Aber ja, es kommt halt trotzdem immer wieder vor, dass Pferde auch gefüttert werden. Mhm. Und das ist natürlich ganz auch gefährlich für die Pferde, weil die sind Karotten ja gar nicht gewohnt. Und wenn die so eine Karotte abbeißen, dann können die halt tatsächlich eine Stuhlverstopfung kriegen. Mhm. Und da sind halt auch schon einige Mustangs leider gestorben.
Ach, krass. Ja.
Weil dann wirklich Menschen auch Heu gefüttert haben. Selbst Heu kennen die ja nicht. Und das haben die dann halt auch falsch geschluckt, weil sie es halt ja so gar nicht kennen. Und dann sind auch schon Pferde an Koliken gestorben. Oder irgendwann beschwert sich dann der Nachbar und sagt, ich finde es jetzt nicht so geil, dass die können ja gerne bei dir im Garten rumhängen, aber die müssen mir jetzt hier nicht meine Blumen abfressen.
Nee.
Und, also das gehört halt auch viel zu den Aufgaben der Schutzorganisationen vor Ort, dass die halt wirklich auch Aufklärungsarbeit machen und sagen, bitte auf keinen Fall füttern, auch nicht tränken und so weiter und so fort. Weil ihr zieht die Pferde halt auch zu sehr in die Wohngebiete mit rein. Ne?
Genau. Ein bisschen natürliche Scheu ist eine gute Sache bei einem Wild.
Ja, wichtig.
Nicht abtrainieren. Ja. Dann haben wir das große Thema Roundups, wenn wir über Mustangs sprechen, die ja immer wieder durch die Medien gehen. Und wir haben natürlich auch das Problem, dass der Mensch sich immer mehr in die Lebensräume der Wildtiere vorarbeitet, vordrängt. Wie auch immer wir das sagen wollen. Du hast es ein bisschen auch dokumentiert?
Ich selber habe keine Roundups gesehen, aber wir haben dann die Pferde gesehen, wie sie dann danach gehalten werden. Also ich bin halt im Kontakt mit einigen Mustang-Schutzorganisationen in den USA, die das halt immer wieder dokumentieren, diese Roundups. Vielleicht für die, die nicht wissen, was ein Roundup ist. Also die Pferde werden halt wirklich mit Hubschraubern gejagt. Die werden nicht geschossen. Das ist halt auch ein Mythos, was immer wieder durch die Medien geistert. Das sind die Brumbies in Australien. Die werden tatsächlich aus Hubschraubern erschossen. Aber in den USA ist es halt nur in Anführungsstrichen so, dass die eben mit Mustangs gejagt werden, um sie dann einzufangen. Und das passiert halt jedes Jahr so in etwa in den letzten 4 Jahren habe ich mir mal so die durchschnittlichen Zahlen angeguckt, von ungefähr 10.000 Mustangs, die da jedes Jahr gefangen werden. Und die Roundups finden halt häufig in den Sommermonaten statt. Dann sind halt die Fohlen häufig noch sehr jung und sehr klein. Dann haben wir es in der Wüste auch schnell mal bis 40 Grad. Und das ist halt nicht einfach nur eine gerade Fläche, sondern eben halt auch sehr steinig, hügelig. Und wenn die da 3-4 Stunden gejagt wurden, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was das mit den Pferden macht. Und dann werden sie halt, also dann gibt es ein sogenanntes Judaspferd, was es ist also ein domestiziertes Pferd, was vorausgeschickt wird. Und die Mustangs laufen dann halt einfach hinterher.
Hinterher.
Ja, in die Falle rein. In diese Falle rein, genau. Und da werden die dann halt in so kleinen, ja, Paddocks quasi gesperrt und sortiert. Man muss halt dann dazu sagen, dass die direkt nach Geschlechtern sortiert werden. Die Fohlen werden sofort von den Müttern getrennt, egal wie alt die sind. Ist also völlig Rotze, wie alt die sind. Und werden dann eben abtransportiert und dann kommen in sogenannte Auffangstationen. Und auch da sind sie nach Geschlechtern sortiert, dann werden zwar die Fohlen wieder zu den Müttern gepackt, aber die Fohlen werden halt ohne Mütter transportiert. Und jeder, der, ich sag mal, ein bisschen Empathie hat, kann sich vorstellen, was das mit diesen Pferden macht. Ja, und es gibt halt immer wieder Situationen, dass auch schon vor Ort Fohlen von Müttern getrennt werden, die Fohlen alleine zurückbleiben, die Mütter alleine zurückbleiben und nur die Fohlen abtransportiert werden. Hengste teilweise von ihren Herden getrennt werden, weil die es dann manchmal schaffen, eben nicht gefangen zu werden, die dann den Anhängern hinterherrennen. Also da sind wirklich Szenen dabei, die sind echt kaum auszuhalten. Ja, es ist furchtbar. Und es passiert halt auch immer wieder natürlich, dass sich die Pferde die Beine brechen und dann mit gebrochenen Beinen weiterrennen oder stürzen und sich den Hals brechen oder eben halt Fohlen sich wirklich die Hufe so krass ablaufen, dass nichts mehr geht. Und das, was du eben erzählt hast, gerade wenn die dann 2 Stunden gelaufen sind, so ein Fohlen, was irgendwie 6 Tage alt ist, dann stehen die halt so da und zittern nur noch. Schock. Und dann heißt es, die haben Wobbler, ne? Und werden einfach eingeschläfert. Oder dann so denkst du, hallo, das hat ja was damit zu tun, was hier gerade mit dem Pferd passiert ist. Also der hat ja nicht, der hat ja keine Vorerkrankung gehabt, dem ging es ja vorher gut.
Aber warum wird das überhaupt gemacht?
Da sind wir halt wieder bei diesem Mythos, dass es heißt, die Pferde verhungern und verdursten und es wäre ja unmenschlich, sie verhungern und verdursten zu lassen, weil angeblich das Land nicht genug Futter zur Verfügung hat, um diese Pferde zu ernähren.
Es wird also so unter dem Deckmantel des Tierschutzes gemacht dann am Ende des
Tages. Genau, es wird, ja, weil die Mustangs sind seit 1971 eigentlich unter Schutz. Also da gibt es einen Schutz-Act, einen Safe-Act und eigentlich sind die eben unter Schutz, weil vorher war es so, dass die teilweise erschossen wurden, dass die teilweise vergiftet wurden, dass die unter übelsten Bedingungen auch eingefangen wurden, also vereinzelt eingefangen wurden und dann hat es halt in den 60er Jahren ziemlich viel Wind gegeben und dann ist halt dieser Safe Act entstanden. Und der Schutz ist, oder die Aufgabe ist dem BLM übertragen worden, das ist das Bureau of Land Management. Und die haben aber eigentlich als Hauptaufgabe ganz andere Dinge. Und die Mustangs sind nur so ein ganz kleiner, klitzekleiner Part, den sie da übernehmen. Wenn man ein bisschen tiefer bohrt und gräbt, dann findet man halt, dass es eben halt auch viel darum geht, dass eben das Vieh auch in den USA freilaufen darf, also Rinder und Schafe, und dass die Viehhalter sehr wenig dafür bezahlen, ihr Vieh dort laufen zu lassen. Und es gibt halt immer wieder Stimmen, wo es heißt, dass die Viehhalter dahinter stecken, die Mustangs loswerden zu wollen, weil die natürlich einen Teil des Futters fressen. Aber ich glaube, das kann man auch nicht einfach nur oben drüber legen, weil es halt auch einige Rancher gibt, die sagen, wir haben überhaupt gar kein Problem mit den Mustangs, weil wir festgestellt haben, wenn sich das einigermaßen die Waage hält, dass wir nicht zu viel Vieh drin haben, aber auch einen Anteil an Pferde, dann haben wir eine viel bessere Futtersituation, als wenn wir nur Vieh drin haben. Und
das ist auch ganz andere ökologische Nischen. Also
genau, ja, genau, ja. Und also irgendwas steckt dahinter. Wahrscheinlich ist es auch nicht nur ein Punkt, sondern es sind mehrere Punkte. Aber Fakt ist eben halt, dass sie eben eingefangen werden. Und dann haben wir halt mittlerweile das Problem, dass wir über 70.000, sind es, glaube ich, mittlerweile an Mustangs in diesen Auffangstationen haben.
Ach du Schande, 70.000.
Genau, und also es hält sich jetzt ungefähr die Waage, zwischen 60 und 70.000 sind noch frei und zwischen 60 und 70.000 sind in Auffangstationen. Und die Bedingungen sind halt nicht toll, weil die haben da keinen Schutz mehr. Das sind halt einfach so abgetrennte Paddocks. Sie sind nach Geschlechtern sortiert. Sie bekommen dann nur noch Luzerne als Futter und klar natürlich Wasser. Aber es ist halt zu klein, es ist, sie sind getrennt, und wenn man da war, und das haben wir uns halt letztes Jahr zweimal dieses Jahr zweimal angeschaut, dann hast du danach Albträume, wirklich, als Pferde oder ehemaliger Pferdebesitzer und Pferdeliebhaber, weil die Pferde schreien den ganzen Tag. Sie schreien halt, weil sie können natürlich ihre Herdenmitglieder noch hören
Ah,
und
ja,
auch riechen
fürchterlich. Oh
und
Gott.
auch spüren, aber sie können halt nicht mehr hin, ne? Und dann werden die Hengste werden halt kastriert, und du siehst dann Hengste, die nur noch ein Schatten ihrer selbst sind, ne? Also das ist wirklich grauenhaft. Ja.
Wie stehst du zu dem Thema Adoption?
Sehr kritisch. Sehr, sehr kritisch, weil ich einfach also da muss ich so ein bisschen ausholen. Also was mir in dieser ganzen Betrachtung einfach immer wieder fehlt, ist, es sind wildlebende Pferde. Ja. Und diese Pferde sind für mich eher, oder sagen wir mal, sie sind vielleicht nicht genetisch reine Wildpferde, aber sie leben seit Jahrhunderten frei und wild, und entsprechend haben sie sich auch verhalten. Ich werde da manchmal ein bisschen drüber ausgelacht, aber für mich wäre es genauso, als wenn ich einen Elefanten einfangen würde und ich würde den Elefanten jetzt in Menschenhand geben. Genauso kritisch sehe ich das, weil wir ein ehemals wildes Tier nehmen, was wir in Menschenhand geben. Das Tier hat sich danach dem Menschen anzupassen. Es lebt in völlig anderen Verhältnissen. Es wird völlig anders gefüttert und wird dann auch noch, jetzt bin ich ein bisschen böse, vom Menschen missbraucht für seine Bedürfnisbefriedigung. Und wenn man dann eben ein Pferd hat, nehmen wir jetzt mal wieder die Hengstsituation. Wir haben ein Pferd, was vorher ein Herdenhengst war. Entschuldigung. Mein Gott,
oh, willkommen beim Husten und Pusten. Ich mache ja auch das Mikrofon immer wieder
zu. Du hast mich aus der Entfernung angesteckt. Also wenn man jetzt hier, nehmen wir mal, wir haben einen Hengst, der jahrelang Herdenhengst war, der es gewohnt war, seine eigene Herde zu gründen, der es gewohnt war, zu entscheiden, wer lebt in seiner Herde, der mehrere Stuten hatte, der diversen Nachwuchs hatte, etc. pp., der es aber auch gewohnt war, seine Herde zu beschützen vor Raubtieren, aber auch vielleicht vor anderen Hengsten durchaus mal. Wenn ich jetzt so ein Pferd nehme und ich möchte mit dem etwas machen, ich will jetzt mit dem arbeiten als Mensch, ich kenne aber nicht die natürliche Kommunikation, wie Pferde untereinander kommunizieren, sondern habe immer nur das gelernt, was wir ganz am Anfang gesagt haben, was aus irgendwelchen Büchern immer wieder abgeschrieben wurde, dann wird sich so ein Hengst vielleicht relativ schnell auch provoziert fühlen, weil der Mensch irgendwelche Dinge von ihm will, was für den Hengst nicht nachvollziehbar ist. Nehmen wir mal nur die einfache Sache, an den Kopf anfassen. Ja? Und das muss ich ja zwangsläufig immer wieder machen, wenn ich mit einem Pferd arbeiten will. Ich muss ihm Halfter auflegen, ich muss ihm irgendwelche anderes Equipment an den Kopf legen. Das sind diese Tiere aber gar nicht gewohnt. Und für die ist ja eine Berührung am Kopf, das hat ja immer eine Bedeutung. Und ratzfatz weiß der vielleicht mal, Und dann kriegt er einen vor die Mappe, weil er gebissen hat. Und so schaukelt sich das immer weiter hoch. Und vielleicht droht er auch mal, weil er sagt, ey, du kommst hier permanent in meinen Bereich rein, hier hast du nichts zu suchen. Ich habe dir jetzt dreimal gesagt, ich will das nicht. Aber der Mensch versteht es nicht, weil er die natürliche Sprache nicht kennt. Und so habe ich halt jetzt von einigen Besitzern und auch von Mustang-Trainern immer wieder gehört, dass es da wirklich auch zu extrem schwierigen Situationen gekommen ist. Also so weit, dass mir eine Besitzerin erzählt hat, ihr Mustang hat ihr halt einfach von jetzt auf gleich ins Gesicht getreten. Oder die treten dann halt auch mal irgendwo anders hin, wo dann Rippenbrüche passieren. Oder. Dann kommt noch dazu, dass keiner weiß, was den Pferden während der Roundups passiert ist. Jetzt nehmen wir mal, da ist so ein Pferd gestürzt und der hat was an der Halswirbelsäule dadurch und soll dann geritten werden. Also die Liste ist lang, dann kommt das, die Fütterung dazu. Die sind ja ganz anderes Futter gewöhnt. Ja, die sind ja wirklich das reine natürliche Futter gewöhnt. Jetzt kommen wir dahin. Wir packen Hafer da rein, wir packen Müsli da rein, wir packen irgendwelche synthetischen Mineralstoffe da rein. Das sind die Pferde ja gar nicht gewohnt.
Siehst du Adaption habe ich jetzt schon gesagt, freudscher Versprecher, die gut gelingen?
Ja, habe ich immer wieder mal gehört. Ich habe aber keine gesehen, also keine persönlich gesehen, sondern ich habe es immer wieder nur gehört. Und jetzt muss ich halt so ein bisschen sagen, die Menschen, die die Mustangs adoptieren, sind ja nur domestizierte Pferde gewöhnt. Das heißt, sie können ja nur den Vergleich anstellen zwischen ihrem Mustang und dem domestizierten Pferd. Und da wird es vielleicht den Eindruck haben, dass es gut funktioniert hat. Wenn ich jetzt aber einen Mustang aus der Freiheit mit einem Mustang, der domestiziert ist, vergleiche, dann wird es vielleicht doch nicht funktioniert haben, weil ich einen anderen Blickwinkel darauf habe. Siehst du, was ich meine? Ja, also ich habe...
Das heißt, für den Menschen hat es funktioniert, für das Pferd nicht.
Vielleicht nicht, aber ich sehe es nicht als Mensch, weil ich den Blickwinkel dafür gar nicht habe, weil ich keinen Vergleich habe, wie sie eigentlich in Freiheit waren und sind. Ja, also ich vergleiche sie ja nur mit meinem domestizierten Pferd, und mir fehlt halt, wie viel Glanz haben diese Pferde gehabt, als sie in Freiheit waren. Häufig höre ich dann, ja, der freut sich, wenn ich komme, der wiehert mich an oder kommt angelaufen oder.
Das habe ich auch mal geglaubt, ja.
Ja, das heißt aber ja noch lange nicht, dass es dem Pferd total gut geht und dass alles passt. Ja, aber für den Besitzer sieht es jetzt erstmal danach aus, dass alles gut ist. Was ich aber eben viel höre, ist, sie haben Hautprobleme, wenn sie nach Deutschland kommen. Sie haben Magen-Darm-Probleme, sie haben Hufprobleme, sie haben psychosomatische Themen. Das andere waren ja auch schon zum Teil psychosomatische Themen. Sie haben Verhaltensauffälligkeiten etc. pp. Und viele brauchen Jahre, um die Pferde dann auch reiten zu können. Und weil eben ja da auch das, was Sie vorhin schon mal gesagt haben, zu den domestizierten Pferden, das Ziel dieser Besitzer ist ja häufig, dass sie die Pferde reiten wollen. Und nicht, ich rette einen Mustang, um ihn, zum Beispiel wie jetzt bei dir, auf 60 Hektar zu packen und ihn wieder frei laufen zu lassen. Nein, weil sie bezahlen ja hier auch richtig viel Geld dafür. Und das Gleiche ist halt auch in, oder ähnliche Themen halt auch in den USA, ne? Selbst wenn sie da vermittelt werden, dann haben sie vielleicht nicht noch den Flug und die ganze Reise noch mit oben drauf und vielleicht sogar noch eine Ausbildung oder sonst irgendwie was, aber trotz allem treten selbst die Probleme in den USA immer wieder auf.
Das ist eine ziemlich schwierige Kiste, denke ich auch.
Ja.
Ich kann mir nicht vorstellen, meine Pferde, und die kommen ja nun alle aus der domestizierten Haltung, aus der halbwilden Haltung, wie wir sie haben, kann mir nicht vorstellen, dass sie jemals wieder in einem Stall zurechtkommen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und
ja.
ich sehe jedes Mal, jetzt kann ich nicht mehr reiten, jetzt habe ich andere Hobbys, jetzt denke ich darüber nach, wie wir Haltungsformen verbessern können. Überlege mir immer, was können wir jetzt hier irgendwie noch bauen, damit es noch ein bisschen netter wird für die Pferde. Und ich habe schon alleine den Unterschied gesehen zwischen, die Pferde können rausgehen, aber nicht wieder reinkommen, hinzu, die können Türen bedienen in beide Richtungen und entscheiden, sind sie zu Hause oder gehen die raus in die Berge. Ja. Das war ein Verhalten, also krass, was das nochmal gemacht hat. Ich habe gedacht, dass das Rausgehen, das macht den großen Unterschied. Aber so diese Entscheidungsfreiheit,
Genau. Krass. Ja. Genau das ist es. Genau das ist es. Und wenn du dann jetzt ein Pferd hast, das ja vielleicht 8, 9, 10 Jahre lang immer frei entscheiden konnte, was es macht, mit wem es zusammenlebt, wo es frisst, wann es frisst, wann es schläft, wann es was macht. Und das nehme ich jetzt und stecke das in eine Haltungsform, gerade innerhalb Europas oder Deutschlands, auf nicht mal einen Hektar. Also wenn
mit 30 Pferden, genau.
30 anderen Pferden, die können ja auch rein vom Nervensystem her ja nur, die müssen ja so beballert sein, was am Ende passiert und das, wo man mir immer wieder Vorwürfe macht und sagt, ja, was erzählst du da? Die können ja nur erlernt hilflos werden, damit sie irgendwie überleben.
Überleben, als Überlebensstrategie.
Überlebensmodus, ja.
Und dann kommt das Mustang Makeover mit seinen, doch sehr publikumswirksamen Format.
Ja, genau.
Ich würde jetzt keinem domestizierten Pferd zumuten, innerhalb von 3 Monaten geritten zu sein und in so einer Arena aufzutreten. Ich sehe natürlich das Argument, und das finde ich auch durchaus valide, was, ne, du erzählst, 60.000, 70.000 Pferde stehen in diesen Auffangstationen. Irgendwas muss mit denen passieren. Und dann sehe ich natürlich schon, dass, wenn wir das mit einer positiven Konnotation sehen wollen, das kreiert erstmal Aufmerksamkeit. Aber ganz so einfach ist das nicht. Ist halt nicht immer alles nur so, ja.
Genau. Es ist halt nicht immer alles nur schwarz-weiß. Und eigentlich war dein Einleitungssatz für mich schon der mit wichtigste Punkt. Ich würde es nicht mal einem domestizierten Pferd zumuten wollen. Es sind, glaube ich, mittlerweile sogar, was sind es denn, 100 Tage haben die, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz vertue. Wir regen uns darüber auf, dass im großen Sport Pferde gehen, die 4-5-jährig schon irgendwelche S-Lektionen gehen sollen. Aber bei einem ehemaligen Wildpferd haben wir kein Problem damit, dass es geritten in einen fahrenden Anhänger laufen soll. Da finde ich irgendwie etwas verdrehte Welt in meinen Augen. Und was halt in dieser ganzen Betrachtung mir immer wieder fehlt, und dann kommen wir halt auch zu einem Mythos, es gibt keine anderen Lösungen vor Ort. Es wird halt immer so getan, als ob es vor Ort keine anderen Lösungen gäbe für diese 60.000, 70.000 Pferde, die in den Auffangstationen sind. Die gibt es durchaus. Also erstmal erstmal müsste das Einfangen beendet werden, damit nicht jedes Jahr 10.000 nachrutschen. Das ist ja erstmal der wichtigste Punkt, weil sonst ist alles, jede Form der Vermittlung, nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. So, und dafür gibt es halt viele Organisationen vor Ort, die sich dafür einsetzen, dass die Mustangs weiterhin frei und wild bleiben können. Und da gibt es halt auch verschiedene Maßnahmen, dass sie das auch können. So, und dann hat man vor Ort auch noch diverse Schutzorganisationen, die Mustangs frei kaufen und wieder in Freiheit entlassen. Also wäre ja mein Fokus erstmal, diese Organisation zu unterstützen, weil die sind natürlich auf Spendengelder angewiesen, damit sie mehr Land kaufen können, damit sie mehr Mustangs kaufen können, damit sie die Mustangs auch versorgen können, falls sie gesundheitliche Themen haben. Die werden natürlich auch bestens versorgt, wenn es gesundheitliche Themen gibt. Und dann halt wirklich zu schauen, dass die Pferde da reinkommen, bevor ich überlege, sie in Menschenhand zu geben und sie dann auch noch durch eine solche Show zu schicken. Ja, also wir haben ja noch den Transportweg nach Deutschland für ein ehemaliges Wildpferd. Ja, Und die werden vor Ort halt kurz antrainiert, damit sie in die Flieger gehen. Und dann heißt es ja, die haben ja gar keinen Stress im Flieger, schreiben aber zeitgleich, dass die bis zu 80 Kilo auf dem Flug abnehmen, wo du dir dann denkst so, what? 80 Kilo? Okay, super. Also die haben ja gar keinen Stress, die Pferde. Wenn man sich die Videos aber anguckt, dann sieht man nur aufgerissene Augen und Pferde, die halt in Panik sind. Aber keiner sieht, dass es Panik ist. Ja. Und dann werden sie eben, kommen sie wieder zu einem anderen Menschen, der sie dann 3 Monate lang trainiert oder 100 Tage trainiert. Dann werden sie in der großen Show vorgestellt. Dann werden sie an irgendwen versteigert und gehen wieder irgendwo anders hin. Das heißt, bis die Pferde überhaupt mal bei dem Menschen angekommen sind, der sie dann hier in Deutschland kauft, sind die schon durch zig Hände gegangen, ja, und haben Tausende von Kilometern hinter sich, im Transporter und im Flieger. Und da frage ich mich halt, warum, wofür, wenn ich doch vor Ort Organisationen habe, die mit Hilfe von Spendengeldern viel, viel mehr Pferde versorgen und retten könnten. Und das Argument, was du eben halt auch genannt hast, ja, es ist werbewirksam und ja, es macht erstmal viel Wind. Aber ich sage mal, wir befinden uns in Zeiten des Digitalen. Ja, wenn ich sehe, wie die Organisationen in den USA Bekanntheitsgrad haben, dann ist das, was das Mustang Makeover hier an Bekanntheitsgrad hat, ein Witz in Tüten. Und die haben das halt hauptsächlich über Online-Präsenz erreicht, über Online-Aufklärung. Ich meine, was machen wir beide gerade? Wir sprechen
Ja,
auch online miteinander, ja, sind
genau.
tausende Kilometer
Ja.
voneinander entfernt. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, dafür muss ich kein Pferd mehr oder keinem Pferd mehr sowas zumuten. Und dann eben das auch noch unter dem Deckmantel des Pro-Pferd-Organisation. Ne? Und das schockiert mich eigentlich immer wieder, dass ich denke, wow. Und ich habe dieses Jahr mit vielen Trainern gesprochen, ich habe mit vielen Mustang-Besitzern gesprochen. Und alle haben eins gemeinsam. Keiner von denen hat sich die Situation vor Ort angeguckt. Die glauben nur
Spannend.
das, was man ihnen hier erzählt hat. Also wieder das, was von unserem Eingang
Ja.
war, das, was übernommen, das ist einfach übernommen worden. Das ist, also ich krieg immer wieder die gleichen Argumente vorgelegt. Ja, aber ich kann ja dieses eine Pferd wetten. Ja, aber ich kann ja dieses eine Pferd da rausholen. Ja, aber die landen ja sonst in Schlachtpipelines. Und. Immer wieder. Ich muss immer wieder die gleichen Argumente bringen. Ja, aber der, guck mal, auf dem Bild ist aber ein Pferd zu dünn. Nein, der ist nicht zu dünn. Man sieht nur die Rippen. Ja, und die, guck dir die anderen Pferde an. Die sind alle dicker. Ja, aber guck mal, hier ist ein Matschloch. Ja, glaubst du, das ist die einzigste Wasserstelle in einem Gebiet von 60.000 Hektar, ja. Also man muss sich ja einfach auch mal ein Bild vor Ort machen. Das tun die aber alle nicht, sondern sie glauben das, was man ihnen hier vor Ort erzählt hat. Also es gibt kaum Trainer, die wirklich auch in Gebieten waren. Die kennen die Auffang, manche kennen Auffangstationen, aber die sind nicht mal rausgefahren und haben sich ein Bild der Pferde in Freiheit gemacht. Wie will ich das dann beurteilen? Wie kann ich mir eine Beurteilung erlauben, wenn ich das gar nicht gesehen habe?
Hört sich so ein bisschen auch nach einem ziemlich dreckigen Geschäft an.
Was hast du jetzt gesagt?
Das habe ich gesagt. Genau, ich darf das sagen. Ich habe da nichts mit zu tun.
Ja,
Ist mein Podcast, ich darf das sagen.
ich muss ein bisschen vorsichtig sein mittlerweile, weil man hat mir ja halt auch schon durchaus unterschwellig gedroht. Und das finde ich dann halt auch schon sehr bedenklich, ja.
Ach, sollen sie mal nach Norwegen kommen? Kriegen direkt einen auf die Mütze vom nächsten Elch, der hier um die Ecke kommt. Die Touristen landen hier eh alle im Graben, die können nicht Auto fahren. Das
Ja, guck, Ben.
Kein Problem, nein. Ist es realistisch, dass die Roundups irgendwann in näherer Zukunft eingestellt werden?
Ich glaube fest daran, ja. Weil wenn ich nicht dran glauben würde, dann wäre es ja auch irgendwie verrückt, dann dafür zu kämpfen, dass es, wobei ich das Wort kämpfen eigentlich nicht mag. Ja, weil ich glaube, dass der amerikanische Steuerzahler das nicht mehr bezahlen wollen wird, weil die Kosten extrem explodieren. Also einmal die Roundups kosten eine Menge Geld, aber auch das Halten der Pferde in diesen Einrichtungen kostet eine Menge Geld. Womit wir eventuell leben müssen, ist, dass es passieren könnte, dass ein Teil dieser Pferde nicht überleben wird. Aber dann hört es auf, dass weiter von hinten nachgeschoben wird. Ja, also ob wir alle 60.000 irgendwo gut vermittelt bekommen,
ist eher
das stelle ich ein Stück weit in Frage. Es werden sicherlich einige Tausende in Schutzorganisationen und auch in echte Rewilding-Maßnahmen gehen können. Was aber nicht funktioniert, das kastrierte Hengste freizulassen. Das wird nicht funktionieren. Das hat man probiert. Das ist ziemlich in die Hose gegangen, weil die nicht mehr anerkannt wurden. Die sind ausgeschlossen worden. Ja. Und dann tut man denen ja auch keinen Gefallen. Und die sind halt zum Teil auch massiv verfettet.
Na, das müsste sich ja schnell regulieren. Also.
Nee, leider nicht.
Ach, das wäre ja spannend. Ich habe hier genau das Umgekehrte erlebt. Ich habe mehrere Pferde hier hingestellt gekriegt, die stark adipös waren und die einfach über die Bewegung Stück für Stück selber abgenommen haben.
Also es gibt halt auch nicht ganz viele Gebiete, wo das probiert wurde. Wir haben halt tatsächlich nur einen Wallach gesehen in einem Gebiet. Das war allerdings auch extrem futterreich. Und der war wirklich massivst verfettet, wo ich gedacht habe, oh, mein erster verfetteter Mustang, wie krass. Aber es ist, was halt eben da auch passiert ist, dass sie eben nicht mehr anerkannt wurden und dann eben aus den Herden ausgeschlossen wurden und keinen Anschluss mehr gefunden haben. Und das ist dann ja auch nicht irgendwie wirklich sinnvoll, ne? Genau.
Nee, schade.
Ja, total schade. Was aber eben funktioniert ist, wenn man eben große, also in den Schutzorganisationen sind dann ja nur Wallache. Da funktioniert es dann wieder, aber nicht sobald sie auf eine normale Herde mit Hengsten stoßen. Dann funktioniert es halt nicht.
Ja, die brauchen dann quasi ihren eigenen Schutzraum.
Genau, oder sie würden dann halt eben eine eigene Gruppe halt als
Bachelor-Gang.
Genau, als Bachelor-Gang dann gründen. Dann funktioniert es vielleicht auch wieder. Aber sie würden sicherlich nicht so anerkannt werden, wie normalerweise die Aufgabe einer Bachelor-Gang ist. Mhm. Weil die haben ja auch ihre Aufgaben letztendlich. Ja. Und das können sie als Wallache ja eben wieder nicht erledigen.
Natürlich, klar.
Ja. Und insofern wird es da sicherlich ein bisschen problematisch sein. Also ich denke, das Beste wäre, erstmal so viele wie möglich in die Schutzorganisationen zu geben, wo sie wieder frei leben können oder neue Schutzräume zu schaffen, wo die leben könnten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass eben nicht alle es schaffen.
Katrin, zum Ende hin, ich versuche das mal hier so ein bisschen zu framen, bevor wir uns total verquatschen.
Ja.
Zum Ende hin frage ich immer, unser Motto ist so ein bisschen Pferdetraining neu denken.
Ja.
Eigentlich ja das gesamte Verständnis von Pferden, je mehr ich da auch eben aus der multidisziplinären Perspektive reingucke, desto mehr denke ich mir, es wäre schon ganz gut, wenn wir das eine oder andere mal aus einer anderen Perspektive sehen. Ja. Was wäre dein Satz für die Zukunft? Was würdest du den Hörern gerne mitgeben wollen, was vielleicht auch deine Mission ist?
Wieder mehr zu schauen, wie die Natur funktioniert. Also wie es auch in der Natur ist. Also wie bewegen sich Pferde auch in der freien Natur? Und das wieder mehr mit zu berücksichtigen in allen Aspekten. Wirklich, wirklich zurück zur Natur. Da auch mal mehr wieder reinzufühlen und sich vielleicht auch als Pferdebesitzer, selbst wenn ich noch nicht die optimale Haltung habe, aber auch einfach mal die Zeit zu nehmen, einfach nur Zeit mit meinem Pferd zu verbringen, ohne was zu wollen. Weil das macht für einen selber halt auch schon viel, insofern, dass es einem auch eine Menge Druck rausnimmt und nicht immer so diesen Druck zu haben, ich muss ja heute dies, ich muss ja heute das, sondern einfach mal zu sein und auch mal die Frage ans Pferd zu stellen, was willst du heute eigentlich? Was können wir heute miteinander machen, ohne dass ich als Mensch im Hinterkopf habe, was muss ich denn heute tun?
Ja. Mehr Zeit haben.
Mehr Zeit haben.
Mehr Zeit
Ja,
haben.
aber wenn ich immer nur denke, ich muss trainieren, anstatt einfach mal die Zeit, wo ich sonst trainiert habe, mit meinem Pferd draußen zu verbringen. Auf der Wiese. Irgendwo. Ohne Druck. Dieser Druck muss raus.
Ja,
Muss,
schön.
In Anführungsstrichen. Sollte raus. Wäre schön, wenn
der
der
Druck darf
rausgeht.
Gehen, genau.
Der Druck, das ist eine gute Formulierung. Der Druck darf gehen.
Ja,
genau.
Schön.
Ja.
Den Satz behalten wir von heute. Dann danke ich dir sehr für deine Zeit.
Danke dir.
Und ich freue mich darauf, dich zum Summit wiederzusehen.
Ja, ich freue mich auch.